D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
D-Radio Wissen, ihr hört Dein Sonntag. Bier ist bei uns Deutschen ja ein sehr emotionales Thema. So gut wie jeder hat sein Lieblingsbier. Das hat auch was mit Identität zu tun, mit Gruppenzugehörigkeit, mit Heimat. Und das, obwohl im deutschen Bier, dank Reinheitsgebot, ja eigentlich immer die gleichen Sachen drin sind. Also können die Unterschiede im Geschmack ja eigentlich gar nicht mal so riesig sein. An der Stelle wird mein Gast heute Morgen vermutlich vehement widersprechen. Markus Hoppe ist 27 Jahre alt, kommt aus Bayern und ist Bierbrauer. Moin Markus.
Guten Morgen.
Aber ist ja so. Ich meine, so fürchterlich viel ist im Bier ja nicht drin an Zutaten. Ne? Warum sagst du trotzdem, da geht einiges mehr geschmacklich, als die meisten von uns so kennen?
Das mag stimmen. Allerdings hat man ja innerhalb der 4 erlaubten Zutaten im Reinheitsgebot massiven Spielraum. Das heißt, das Wasser ist prinzipiell in jeder Region anders und ich kann mir das durch moderne Technik für jeden Bierstil passend aufbereiten, ist die erste Komponente.
Aber man kann tatsächlich verschiedene Geschmäcker durch verschiedenes Wasser erreichen? Das schmecke ich hinterher?
Absolut. Also das Wasser ist für mich der spannendste Rohstoff. Das ist durchsichtig, aber da ist am allermeisten drin.
Mhm.
Und damit kann ich gravierend das Bier beeinflussen.
Verrückt, okay.
Genau. Dann der zweite Rohstoff ist das Malz, also vermälzte Gerste oder vermälzter Weizen. Und davon habe ich rund 35 unterschiedliche Malzsorten zur Auswahl.
Mhm.
Also das miteinander multipliziert ergibt schon viel. Dann habe ich 200 Hopfensorten, die ich jederzeit verfügbar habe und unzählige Hefestämme. Und die Hefe ist sozusagen der wichtigste Mitarbeiter in der Brauerei, die vergärt dann den Malzextrakt.
Mhm.
Und jede andere Hefe, die bei anderen Temperaturen vergärt, liefert mir andere Gärbilder, nennt man das Ganze, also andere Geschmäcker. Und wenn ich die 4 Zutaten in der hohen Anzahl miteinander multipliziere, habe ich ja unendliche Möglichkeit oder unendliche Bandbreite an Bieren, die ich brauen kann.
Dann stellt sich natürlich die Frage, warum schmecken da so viele Biere so ähnlich? Der WDR, der hat vor kurzem einen Versuch gemacht mit 60 Menschen, eine Blindverkostung von 3 sogenannten Fernsehbieren, also von großen Marken, die man so aus der Werbung kennt. Und nur ein Viertel der Leute hat die Biere am Geschmack auseinanderhalten können. Das ist ja schon verwunderlich. Und das sagt ja auch was über die Biervielfalt, was den Geschmack angeht, auf dem deutschen Markt aus.
Bin ich absolut bei dir. Verwunderlich finde ich es gar nicht mal, weil diese Biere funktionieren. Die Biere kosten alle einen ähnlichen Preis im Markt, sind nicht besonders teuer. Also die Wertigkeit vom Mainstream-Bier, wenn ich so nennen darf, ist leider Gottes ziemlich gering durch den Preiskampf, den sich die Brauereien früher geliefert haben und die Großen auch immer noch machen. Und die Biere, die laufen, haben alle einen hochvergorenen Körper. Also die sind sehr schlank, die haben wenig Malz, wenig Hopfen drin. Nicht, dass die schlecht sind, also die sind qualitativ top gebraut.
Mhm.
Aber ein Bier, das wenig Ecken und Kanten hat, das spricht viele Leute an, beziehungsweise regt nicht zum Nachdenken. Das trinkt man einfach.
Aber es ist ja schon verrückt irgendwie, dass wir dann auch häufig so emotional sind, wenn es so um unser Bier geht. Ich meine, wenn eh alles irgendwie ähnlich schmeckt. Ne?
Das stimmt, das ist eben dann wieder, da waren die Marketingleute sehr gut. Und das ist auch der Punkt, wo ich am meisten zu kämpfen habe. Also die Biere, die ich brauche, sind ja nur aus diesem Grund, weil mir die Biervielfalt viel zu langweilig in Deutschland geworden ist, so extrem.
Mhm.
Und ich will, dass die Leute bei mir ein Bier trinken und sagen, wow, anders, was ist das, wo kommt es her? Also man soll zum Nachdenken angeregt werden, nicht nur trinken, okay, Bier schmeckt wie Bier, bin bald voll, sondern Biergenuss und ein gewisses Trinkerlebnis wieder liefern zu können.
Mhm.
Und somit ist es eigentlich sehr gut, dass die ganzen großen Fernsehbiere Einheitsbiere sind, weil wir dann, ja, wir haben es etwas leichter, uns abzusetzen.
Genuss und Erlebnis und so, das klingt ja schon auch so ein bisschen nach Marketing bei dir, ne? Also du willst schon auch so ein bisschen die Leute anders, auf einer anderen Ebene erreichen, habe ich das Gefühl. Was machst du mit deinen Bieren in der Produktion anders? Also warum sind die anders am Ende? Warum wird es dann hoffentlich ein Trinkerlebnis?
Da muss ich weit ausholen, wenn ich das darf.
Ja, ich bitte darum. Du, wir haben nichts vor, Ostersonntag, was soll da schon passieren?
Absolut. Der Schinken kann man auch warm machen.
Ja, so.
Ich fange mal an. Die meisten konventionellen Biere oder Fernsehbiere sind untergärige Pilzbiere. Und das ist nur ein einziger Bierstil. Es gibt Unmengen an Bierstilen, die man brauen kann. Bei mir sind das IPAs, Pale Ales, Stouts, hopfengestopfte Lager. Das heißt, ich nutze unterschiedliche Hefen, nicht nur eine. Ich nutze unterschiedliche Hopfen, unterschiedliche Malzsorten. Hab ein Stammwürzespektrum von 10 bis 24 Grad Plato. Hab unterschiedlichste Hopfensorten im Einsatz und verwende die einzelnen Rohstoffe auch noch zu anderen Zeitpunkten Und ganz grob gesagt, ich gebe dem Bier, was es braucht. Das fängt bei der Kalkulation an. Ich komme eher vom Kochen. Wenn ein Koch sagt, ich koche jetzt dieses Gericht und das soll so und so schmecken, dann wird er nicht sagen, oh Mann, Mist, diese eine Zutat ist so teuer, die lasse ich lieber raus. Sondern er gibt dem Essen, was es braucht. Mhm. Und genauso mache ich es mit dem Bier. Ich sage jetzt nicht, oh, ein Grad Plato mehr Stammwürze kostet mich übers Jahr so und so viel Geld. Da komme ich mit meiner Kalkulation nicht hin und das kann ich vom Aufsichtsrat nicht rechtfertigen. Mhm. Ich sage, ich habe ein Bier im Kopf, das soll so und so so schmecken. Dann brauche ich das Bier und die Kalkulation wird im Nachhinein gemacht. Ich nehme einfach dafür, was ich brauche.
Das heißt, wenn deine Zutaten teurer werden, wird das Bier halt einfach teurer.
Genau, was ja eigentlich das Normalste auf der Welt ist.
Hm. Wie teuer ist denn so ein Bier von dir?
Ganz unterschiedlich. Also die UVP für die einzelnen Biere sind bei 0,33 Litern zwischen 1,39 Euro und 1,99 Euro in der Vuit-Serie. Das sind die Craft-Biere sozusagen, mit denen ich angefangen habe. Wobei das auch wieder schwierig zu sagen ist. Auch ein helles und ein Pilz kann Craft-Bier sein, wenn es handwerklich gebraut ist.
Genau. Mhm. Aber das heißt, das ist jetzt nicht so mega fürchterlich abgespaced teuer, weil es gibt ja mittlerweile, wenn wir von Craft-Bieren, also von diesem Markt an handgemachten anderen Bieren sprechen, der ja auch in Deutschland zunehmend wächst, da gibt es ja schon auch mal eine Flasche für 7, 8, 10, 12, 15 Euro.
Die habe ich auch im Angebot. Das ist dann die Edelbier-Serie. Das ist dann quasi das exklusivste und extravaganteste, was ich anbiete. Das ist beispielsweise ein Oak-Aged Imperial Stout. Das hört sich jetzt sehr, sehr kompliziert an. Ja. Das bedeutet nur, Stout hat sofort jeder Guinness im Kopf. Das Ganze aber stärker eingebraut mit über 11% Alkohol und dann 6 Monate in einem Whisky-Fass nachgereift. Da habe ich letztes Jahr Sliers Whisky-Fässer von der Destillerie bei uns um die Ecke bekommen.
Und das schmeckt man durch?
Das schmeckt man dezent durch. Das ist dann natürlich meine Aufgabe, das so zu steuern mit der richtigen Temperatur, der richtigen Luftfeuchtigkeit, dass ich mir die Aromen aus dem Fass hole, die ich mir wünsche und dass das Bier nicht überlagert wird.
Aber da sind wir ja schon fast dann irgendwie so ein bisschen bei Wein im Prinzip, so bei Ideen, wie sie im Wein stecken. Du hast irgendwie so viel Geschmack im Bier, dass du einzelne Nuancen rausschmecken kannst und bist ja auch preislich irgendwie bei Wein. Da trinkt man wahrscheinlich dann nicht mehr irgendwie 10 Flaschen am Abend vom Fernseher.
Also von dieser Edelbier-Serie definitiv nicht. Mhm. Da teilt man sich eher zu dritt eine Flasche und nimmt das als Aperitif oder Digestif und hat ein Produkt, das man so noch nicht kennt, das unfassbar komplex ist und wahnsinnig viele Aromen mitbringt und somit natürlich massiven Gesprächsstoff liefert. Man sitzt da, man schaut es zusammen an, man riecht und dann geht schon los, die Augen fangen an zu glänzen, die Leute probieren und sagen, boah, Wahnsinn, was ist das? Und das ist neues Bier, Kreativbier, also als normales Bier kann man das definitiv nicht mehr bezeichnen.
Und wenn du jetzt mal so abends unterwegs bist, was für ein Bier bestellst du dann?
Helles, das kommt immer drauf an, wo
Pilz,
ich bin.
Kölsch, alt.
Also am liebsten gehe ich in irgendwelche Craft-Bier-Bars, wo ich die Vielfalt habe. Also ich trinke auch zu Hause nicht nur mein eigenes Bier, das wäre total langweilig. Mhm. Also deswegen habe ich ja angefangen, um Vielfalt zu fördern und um den Leuten zu zeigen, was es alles gibt innerhalb vom Reinheitsgebot. Aber wenn ich jetzt in einer klassischen bayerischen Wirtschaft bin, was ja bei uns leider Gottes im ländlichen Raum dominant ist, dann bestelle ich mir meistens als erstes ein helles, trinke das aber etwas anders. Also ich gehe ran und schütze nicht nur in mich rein, sondern ich schaue es mir an, ich rieche dran und versuche dann ja, nachzuvollziehen, wie wurde das denn gebraut. Und dann ist leider Gottes momentan immer wieder meine Erkenntnis, dass sich die meisten auch ländlichen tollen Brauereien, die wirklich gutes Helles machen oder gemacht haben, immer mehr dem Mainstream anpassen. Das heißt, die Biere werden leichter, die Biere werden schlanker, süffiger, also schmecken nach weniger und sprechen somit sehr, sehr viele Leute an, weil das, ja, die Biere fordern nicht mehr auf, sich Gedanken darüber zu machen, sondern die werden einfach getrunken.
Aber das heißt, du trinkst schon noch auch mit Genuss dein Bier in der Freizeit. Ich hätte ja auch jetzt mir ganz gut vorstellen können, dass du einfach dann privat einfach nur eine Flasche Wein öffnest oder so.
Mache ich auch gern. Also es kommt immer das richtige Getränk zum richtigen Moment. Und wenn ich in Südtirol bei einer befreundeten Brauerei bin, dann besuchen wir auch immer befreundete Winzer und schauen uns das an. Also ein Handwerk schließt ja das andere nicht aus.
Hm. Und auch wenn ihr jetzt vermutlich einen Kaffee auf dem Frühstückstisch stehen habt, reden wir gleich weiter hier über Bier. Gibt es eigentlich sowas wie ein Frühstücksbier? Also irgendwie, weiß ich nicht, besonders süß mit weniger Alkohol oder so?
Also traditionell Weißbier in Bayern.
Stimmt, das ist ein Stück Frühstücksbier. Ne?
Genau.
Du als Bierfachmann, ist eigentlich was dran am Katerbier oder Konterbier?
Insofern ja, jedes Bier ist ein Konterbier, weil der Kater ist ja sozusagen eine leichte Entzugserscheinung. Mhm. Und wenn ich mich wieder ein bisschen betäube oder draufkomme, dann spüre ich es nicht mehr.
Der Bierbrauer Markus Hoppe ist so Gast hier in Herrn Sonntag. Er stellt mittlerweile sein eigenes Bier her, das Hoppebräu, und das mit gerade mal 27 Jahren. Du hast allerdings auch schon früher angefangen mit dem Bier, also zumindest mit dem Bierbrauen.
Ich habe mit 19 angefangen zu brauen. Ich war zwar mit 17 mal beim Bierbrauen dabei, allerdings war das ein Erlebnis, das mich jetzt eher nicht wirklich stark interessiert hatte damals. Ich habe immer noch den Plan gehabt, irgendwie BWL oder Management zu studieren. Blödsinnige Ideen eben, die man mit 17 hat.
Naja, ich meine, mit BWL kannst du eigentlich auch nichts falsch machen.
Ne? Man kann nichts falsch machen, aber für mich insofern blödsinnig, weil mir das einfach nicht gereicht hat. Ich wollte unbedingt was machen, nicht unbedingt finanziell getrieben. Ich hätte mir sicherlich leichter getan am Anfang, wenn ich BWL studiert hätte, einen Standardjob gemacht hätte, meine 40 Stunden arbeite, ein sicheres Gehalt habe und gemütlich durchs Leben gehen kann. Momentan bin ich ständig pleite, kann aber machen, was ich will und brau mein eigenes Bier. Also das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, davon leben zu können. Ich kann meine Kreativität voll ausleben und somit war es genau der richtige Schritt. Also ich habe dann quasi nach dem Abitur mit 19 mich entschieden, nicht zu studieren und ein Praktikum zu machen in der Brauerei. Das war im August und ich war so begeistert, dass ich mit dem Braumeister mich gleich verstanden habe und habe gefragt, wie schaut's aus, könnte ich eine Ausbildung machen? Und habe dann eine ganz klassische Ausbildung gemacht, in der ich im ersten Jahr einfach nur arbeiten gelernt habe. Das war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also Fässer waschen, Leergut sortieren, Bodenschrubben, Tanks schrubben.
Was man so macht am Anfang, ne?
Genau, genau. Und dann wurde es aber Gott sei Dank besser und meine Lehrherren, die Schlossbrauerei Maxl Rhein, hat mich dann massiv gefördert. Ich wollte immer ins Ausland gehen, um meinen Horizont zu erweitern und mehr über Bierkultur im Ausland auch zu lernen. Und die haben mir dann einen Kontakt gegeben, der Firma Johann Albrecht in München. Die bauen komplette Brauereien und verkaufen die an Leute im Ausland und bringen in der Regel noch einen Braumeister mit, der das Ganze dann in Betrieb nimmt. Sprich, aufbaut, überwacht, die ersten Tests macht, funktioniert alles, die Rezepte für den Kunden schreibt und dann wieder zurückgeht.
Also quasi so den Start mit begleitet, damit alles gut läuft, ja?
Genau, genau. Und dann lief das Ganze irgendwie ein bisschen anders wieder ab. Diese Firma hat kurzfristig jemanden verloren, einen Braumeister. Und dann kam ich ins Spiel und konnte als Brauergeselle eine Braumeisterstelle antreten und bin quasi ins kalte Wasser geschmissen worden und bin für diese Firma dann nach Mauritius geflogen, in den Indischen Ozean. Und da auch wieder, es war genial, dass der Kontakt eben zu meiner Lehrbrauerei noch da war. Die haben mich per Skype sehr unterstützt und immer wenn ich Probleme und Fragen hatte, was ja klar ist, wenn man so jung, da war ich 22, so weit weg von zu Hause ist und zum ersten Mal eigenverantwortlich einen Betrieb, ich nenne es jetzt Betrieb, es waren zwei Leute da, aber wenn man eigenverantwortlich etwas aufbaut und führen muss, ist das doch sehr, sehr schwierig und es hat mich auch ganz schön belastet.
Ja, ich wollte gerade fragen, hast du nicht riesigen Schiss gehabt, dass das in die Hose geht?
Total, also eigentlich täglich, aber man ist so unter Strom und ich habe es gut hingekriegt und das ist dann natürlich im Nachhinein ein riesiger Motivationsschub.
Und das heißt, sie haben dich, obwohl du so jung warst und obwohl du eigentlich ja kein Braumeister gewesen bist zu dem Zeitpunkt, schon auch ernst genommen da.
Genau. Also das große Glück, dass ich überhaupt genommen wurde, war, dass ich fließend Englisch sprechen konnte damals schon. Oder damals schon. Klar, jeder, der Abitur hat, kann Englisch sprechen. Aber das war ein großer Vorteil, weil viele ja nach der Hauptschule oder der Realschule klassischerweise eine Ausbildung anfangen. Und somit war das wieder ein großer Vorteil. Und als ich unten war, hat sich meine kurze Erfahrung, also die zweieinhalb Jahre Bierbrauen davor, schon sehr ausgezahlt, weil ich zu Hause eine kleine Versuchsbrauerei hatte mit 100 Litern Ausschlagmenge und habe eigentlich jedes Wochenende experimentiert. Und
wo hat man sowas stehen? Im Keller oder was?
In der Garage. In der Garage meiner Eltern war das Ganze. Und ja, die haben extra einen Wasseranschluss hingelegt und dann konnte ich da ausprobieren. Und dann war es so, dass ich für jeden Geburtstag und für jede Feier das Bier gebraut habe. Und da habe ich natürlich schon viel Extravagantes auch probiert. Und der Auftraggeber damals auf Mauritius war sehr bierbegeistert. Der hat in Bamberg studiert und in Kalifornien, wo er die Craft-Beer-Szene ihren Ursprung hatte. Und so habe ich mich sofort mit ihm verstanden. Dem war total egal, wie alt ich bin. Viele, also der Chefkoch zum Beispiel aus dem Restaurant, wo die Brauerei stand, da hatte ich schon meine Probleme. Also jeder in diesem Alter dort hat nichts zu melden. Aber ich habe mich profiliert und es hat funktioniert.
Und du hast dein eigenes Bier gebraut und verkauft dann am Ende auch. Was war es für ein Bier?
unterschiedlich. Also ich habe 4 Biersorten immer gemacht. Mhm. Das war das Flying Dodo Blond. Das war ein leichtes Bier mit nur 4%. Hopfen aus der Hallertau, richtig schön fruchtig, herb. Dann ein Oktoberfestbier. Mhm. Ein Weißbier mit Früchten vergoren, also nicht reinheitsgebotskonform, aber sehr spannend. Das hat dann so einen leicht sauren Touch, passt aber super zu den heißen Temperaturen. Und ein Imperial Stout mit Kiefernholz vom Strand.
Klingt sehr abgefahren.
Ja, also ganz viel. Und insgesamt waren es über 20 Bierstile, die wir ausprobiert haben.
Aber Zielgruppe da eher Touristen, ne?
Nein, ganz und gar nicht.
Nein?
Zielgruppe waren Einheimische. Mhm. Es war auch nicht am Strand, sondern mitten im Landesinneren auf dem Berg. Da wurde eine Shopping-Mall gebaut und neben dieser Mall kam die Brauerei hin. Und die Mauritianer lieben es, mit der Familie am Wochenende einkaufen zu gehen und verbringen den ganzen Tag in dieser Mall und gehen dann anschließend in die Brauerei und essen und trinken. Dort gab es hervorragende Küche und eben Craft-Bier dazu. Das erste Craft-Bier auf der Insel.
Aber es ist wahrscheinlich dann schon auch ein Stück weit ein Luxusprodukt gewesen für viele, weil es ist ja auch ein armes Land, ne?
Das stimmt. Arm, jein. Es ist eher eine Zweiklassengesellschaft. Also es gibt viele sehr arme Leute, aber auch einige reiche Leute. Mhm. Bei 1,3 Millionen Bevölkerung müssen es gar nicht mal so viele Prozent sein, dass es für 600 Leute, die in dem Restaurant Platz hatten, reicht. Mhm. Aber es stimmt, das Bier war sehr, sehr teuer.
Warum hast du dich dann entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu gehen oder war die Zeit einfach rum dann?
Nein, ich hätte länger bleiben können, aber es waren dann schon 14 Monate und einmal, die Beziehung hat es mitgemacht. Also wir haben uns immer nur nicht länger als 3 Monate nicht gesehen. Meine Freundin hat studiert und war in den Semesterferien immer da. Und ich wollte das nicht aufs Spiel setzen. Zum Zweiten, ich war Geselle und wollte unbedingt mich weiterbilden. Und habe mich dann für September in der Meisterschule angemeldet. Und wenn man so lange weg vom Lernen ist, dann fällt es einem vermutlich schwerer. Und zum Dritten ist die Insel sehr klein und ich kannte einfach alles und jeden.
Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass du nach deiner Ausbildung zum Bierbrauer auf Mauritius schon eigenes Bier gebraut hast. Und dann bist du zurück nach Deutschland. Wie ist es genau hier für dich dann weitergegangen?
Ich kam dann zurück und habe mir erst mal 6 Wochen eine kleine Auszeit genommen und die vorhin schon angesprochene Versuchsbrauerei wieder aktiviert und fast täglich Bier gebraut. Mhm. Also in Mauritius habe ich noch viel, viel mehr über Bier gelernt, als ich es zu Hause schon hatte, beziehungsweise Bier wurde in ein anderes Licht gerückt für mich. Mhm. Also ich war immer schon stolz auf die bayerische Biertradition und toll, wir haben das beste Bier der Welt. Qualitativ ja, aber auf Mauritius wurde ich eines Besseren belehrt. Wir haben irgendwie die Kreativität mit der Zeit verloren. Die Biere, die wir brauen, sind gut, aber es ist halt mit diesen 5, 6 Bierstilen, die gebraut werden, getan. Mhm. Und dann habe ich zu Hause alles ausprobiert. Also nach dem Reinheitsgebot, hopfengestopfte IPAs, Pale Ales, das gab es damals noch nicht so wirklich. Und Stouts, auch nicht reinheitsgebotkonforme Sachen. Habe mich aber dann entschieden, erstmal beim Reinheitsgebot zu bleiben. Mhm. Das funktioniert gut, die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft und ich kann tolle Biere brauen. Und mit der Technik und dem technischen Know-how, das man in Deutschland hat, gepaart mit dieser Kreativität und der Leidenschaft, hat man eigentlich eine mächtige Waffe in der Hand, wo man tolle Produkte brauen kann.
Und das machst du mittlerweile auch. Du brauchst deine eigenen Biere, haben wir eben am Anfang schon geklärt. Und das geht von einem normalen, preisigen oder, ja, kann man schon sagen. Ne? Was hast du? Du hast eben so 1,99, glaube ich, hast du gesagt. Ne?
Genau. Ja, wobei, also ein Kasten Bier kostet ja so ungefähr 15 bis 20 Euro. Das sind dann leider beim Kasten schon 40 Euro. Hm. Aber ich biete eine transparente Produktionskette, die Leute wissen, wer das macht, es ist personalisiert, das Ganze schafft Vertrauen und wie gesagt, also es gibt Slow Food, es sollte auch Slow Brewing geben und genau das machen wir. Hm.
Wo kann man dein Bier jetzt kaufen?
Deutschlandweit, also das nördlichste momentan, glaube ich, ist Kiel und das südlichste ist Bassano del Grappa in Italien.
Das heißt, das sind dann Craft-Bier-Läden oder stehst du auch schon irgendwo im Supermarkt oder so?
Ja und nein. Also ich stehe in den meisten Craft-Bier-Läden deutschlandweit, in vielen Supermärkten, aber nur in ausgewählten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also in meinem Heimatort Waakirchen gibt es den Getränkemarkt Rinne. Das war der erste, der mich unterstützt hat. Kleiner örtlicher Getränkemarkt und einen Edeka. Mhm. Den Edeka beliefere ich nicht.
Verstehe.
Also um lieber ihn zu unterstützen. Mhm.
Gibt es auch irgendwo Kneipen, wo man sowas wie, weiß ich nicht, dein Bier frisch vom Fass bekommt oder so? Oder machst du das gar nicht?
Doch, würde ich sogar gerne viel, viel mehr machen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel das Tapphaus in München, es gibt das Triebauen in Innsbruck, also diese klassischen Craft-Bier-Bars, dort gibt es Fassbier. Mhm. Und ich bin auch ein großer Befürworter von Fassbier. Es schmeckt einfach besser, frischer. Ein gezapftes Bier ist einfach besser als ein Flaschenbier. Da glaube ich, widersprechen mir die wenigsten.
Ich bin auf deiner Seite auf jeden Fall.
Wunderbar, ja. Wunderbar. Und leider Gottes haben die meisten Restaurants, gastronomischen Konzepte Brauereiverträge. Das heißt, die großen Brauereien spielen Bank, bezahlen denen die Biergartenschirme, die Bestuhlung und die Schankanlage und dürfen dafür kein anderes Bier ausschenken. Mhm. Und das ist der größte Knackpunkt momentan. Mhm. Ja, deswegen bin ich so auf den Handel angewiesen.
Schwierig dann auch irgendwie zwischenzukommen tatsächlich, ne? Wenn du nicht so ein eigenes Konzept quasi anbietest, aber dafür musst du natürlich richtig groß sein. Ne?
Genau, genau. Also, und ich möchte es auch nicht, ich finde es falsch. Damit mache ich ja die Biervielfalt wieder kaputt, die ich eigentlich fördern will. Mhm. Also auch wenn ich jetzt ein Restaurant beliefere, sage ich, werft das andere nicht raus, nehmt lieber noch was mit rein und ihr habt ja eine Weinkarte, warum keine Bierkarte?
Du hast keine eigene Brauerei. Oder noch nicht.
Genau.
Das heißt, du musst immer eine mieten, wenn du mal Bier produzieren willst. Wie funktioniert das genau und macht das dein Bier im Endeffekt auch teurer?
Jein. Also das macht eher meine Marge etwas kleiner. Mhm. Ich habe noch keine eigene richtige Brauerei, sondern eben diese Versuchsbrauerei, wo die Biere entstehen, die ersten Ideen. Und habe dann immer bei anderen Brauereien gebraut, mittlerweile nur noch bei einer, mit der es sehr, sehr gut funktioniert. Dort kenne ich den Braumeister. Das erfordert natürlich viel Zeit, viel Vertrauen. Mhm. Also ich glaube, ich bräuchte lang, bis ich einen fremden Brauer bei mir in den Betrieb lassen würde. Ich kann mich dort bewegen, wie als wenn es meine wäre. Mhm. Ich kann in der Brauerei, habe ich meine Rohstoffe gelagert. Wir können Fotos dort schießen, wann wir wollen. Ich kenne jeden Mitarbeiter dort beim Namen. Und es ist ein sehr, sehr schönes Verhältnis und funktioniert ganz toll. Ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Es ist einfach nicht meine Brauerei und deswegen kommt jetzt der Schritt zur eigenen. Wir bauen dieses Jahr die eigene Brauerei auf die grüne Wiese mit Schankwirtschaft, wirklich transparenter Produktionskette. Die Leute können von dieser Schankwirtschaft in die Produktion reinschauen, können die Brauer treffen, Führungen machen, Brauseminare. Ein großer Biergarten wird dabei sein, 15 Zapfhähne, wo es auch noch von befreundeten Brauereien Gastbiere gibt und. Also das wird unser kleiner Traum, den wir uns da erfüllen.
Klingt auf jeden Fall nach einer großen Nummer, aber das heißt auch im Umkehrschluss, irgendwie läuft es bei dir auch. Also du hast gesagt, du bist immer mal wieder pleite, aber dein Bier wird schon gekauft.
Das wird ziemlich viel gekauft, ja. Pleite bin ich deshalb, weil ich mir keinen Bereitstellungskredit bisher genommen habe, sondern das gesamte Wachstum, das wirklich groß ist, also über die letzten 3 Jahre waren das über 100% jedes Jahr. Das Bier muss abgefüllt werden, muss in Flaschen, in Kästen kommen, Etiketten müssen drauf. Und wenn man so schnell wächst, dann ist nicht das Problem die lange Lagerzeit, was viele machen. Also wir lassen unser Bier einfach lang genug liegen. Mhm. Aber wir brauchen mehr Kästen und mehr Flaschen und die müssen finanziert werden.
Ah, okay. Und da muss man auch in Vorleistung gehen, klar.
Genau. Ich krieg zwar 3,10 Euro Pfand für einen Kasten, aber der Kasten kostet mich, bis er mit Flaschen drin fertig dasteht, ohne Bier drin, 10 Euro.
Okay, verstanden.
Und also jeder Kasten, der ohne Flaschen zurückkommt, da zahlen wir ganz schön drauf.
Warum glaubst du denn, dass das dann bei dir so gut funktioniert mit dem Bier? Ich meine, Craft Beer ist ja jetzt auf dem deutschen Markt auch nicht mehr unbedingt was total Neues und auch keine Erfindung von dir, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Warum glaubst du, dass das trotzdem gerade so gut funktioniert?
Also ganz speziell auf mich jetzt bezogen, ich war einer der Ersten in Deutschland. Nicht der Erste, aber ich habe am Anfang mit angefangen und somit war es leichter für mich als für jeden, der jetzt anfängt. Und das Zweite ist, dass ich mich nicht verbiege. Mhm. Also ich mache jetzt nicht unbedingt das, was im Craft-Beer-Bereich Mainstream ist, sondern ich sehe mich eher so, ich habe nicht diese ultra super bitteren, krassen Hopfenbomben, sondern ich setze jeden Rohstoff sehr, sehr bedacht ein. Ich will, dass das Produkt rund ist, seine Balance hat, so schmeckt, dass man auch gerne ein zweites trinkt und nicht sagt, das erste, wow, das war geil, aber jetzt reicht's mir. Mhm. Ich versuche sozusagen diesen Spagat aus traditionellem Bier und Craft-Bier zu schaffen. Also ich filtriere meine Biere auch. Das würde ein konventioneller Craft-Brauer jetzt eher nicht machen. Mhm. Aber durch die Meisterschule habe ich über Filtration sehr viel gelernt und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten der Filtration. Und ich mache die sanfteste, ohne Eiweißstabilisierung, ohne Entkeimungsfiltration, also wirklich nur eine Trennung der Hefe vom Bier und habe somit ein weniger adstringierend, kratziges Bitterempfinden, sondern eher ein runderes, reineres Bitterempfinden. Das heißt, der Hopfen kommt sauberer durch. Genau, so kann man es beschreiben.
Jetzt haben wir eben am Anfang schon über die Fernsehbiere gesprochen und viele Menschen, die Bier trinken, haben schon ihre eigene Biersorte, die sie gern trinken und probieren. Ich würde vermuten, selten mal was anderes aus. Man gewöhnt sich ja auch an so eine Biersorte und einen Geschmack. Bier hat eine gewisse Tradition, haben wir eben auch schon drüber geredet. Meinst du, diese Craft-Bier-Szene insgesamt wird langfristig Erfolg haben? Ich meine, es könnte ja auch nur ein kurzer Hype sein und danach kehren dann, auch wenn sie mal kurz was anderes ausprobiert haben, alle wieder schön zurück zu ihrem Fernsehbier?
Da mache ich mir viele Gedanken drüber. Mhm. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage zu dem Thema. Ich glaube, es ist ein Hype und wird auch ein Hype bleiben. Allerdings ein nachhaltiger. Also es ist ein Nischenprodukt und wird nie irgendwas ablösen. Das soll es auch gar nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 1,5-2% Marktanteil. Mhm. Ich glaube, dass dabei bei 5-10%, also 5% wären genial, 10 nicht zu träumen, aber dann ist definitiv Schluss. Also es gibt nicht so viele Leute, die Lust haben, was Neues auszuprobieren. Weil genau wie du sagst, die Leute bleiben bei ihrer Marke. Die Leute gewöhnen sich an was und wollen, dass es dann auch immer so bleibt. Also eine Veränderung ist ja prinzipiell erstmal schlecht im Empfinden der meisten Menschen. Mhm. Ich sehe das anders und eine kleine Gruppe an Leuten sieht das auch anders und ich glaube, die werden das auch immer anders sehen. Das ist nicht nur aufs Bier bezogen, sondern auch auf den ganzen Lebensmitteleinkauf. Wie esse ich? Wo kommt mein Essen her? Wie bewusst ernähre ich mich? Und wie sehr mag ich Genuss? Also trinke ich, um betrunken zu sein oder trinke ich, um ein besonderes Erlebnis zu haben? Und diese Menschen wird es immer geben. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass der Craft-Bier-Trend bleibt. Es werden mit Sicherheit ein paar Brauereien wegfallen. Andere werden sich stabilisieren. Aber da muss man einfach fleißig sein und sich somit aussuchen, auf welcher Seite das man steht.
Markus Hoppe braut sein eigenes Bier und das ziemlich erfolgreich. Warum das so gut läuft bei dir, haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht reden wir jetzt mal über, ich sag mal, dein Geheimnis. Wie machst du das mit dem Bierbrauen? Was machst du besser als andere? Was passiert in deiner Garage, wo du das Bier entwickelst, was du dann hinterher ja, so ein bisschen größere Marge brauchst?
Ich würde ungern sagen, was ich besser mache als andere. Ich würde gern sagen, was mich auszeichnet oder was ich mache. Und ich glaube, daran liegt es auch, dass es gut funktioniert. Ich bin nicht nur kreativ, sondern eben auch sehr fleißig. Also wir buckeln wirklich rund um die Uhr. Das ist Punkt A. Das Betriebswirtschaftliche hintenrum stimmt. Wir verbiegen uns nicht, habe ich vorher schon gesagt. Also wir machen das, was wir wollen. Oder ich braue Bier, das mir schmeckt. Mhm. Nicht, das möglichst vielen anderen schmeckt. Und das schmeckt dann natürlich nicht allen, aber ein paar Leuten. Und die sind dafür begeistert.
Wie gehst du daran, wenn du ein neues Bier brauchst? Hast du da irgendwie dann Geschmack im Kopf oder probierst du dann so rum und dann sagst du irgendwie, oh, das ist aber ganz geil, das merke ich mir?
Genau, also da gibt's, eigentlich ist es immer dieser Weg. Ich bin irgendwo, wir reisen auch viel, probiere ein Bier und dann denke ich mir als erstes, wow, das ist ja total spannend. Was hat sich der Braumeister wohl dabei gedacht, als er dieses Bier gebraut hat? Oder was war seine erste Idee? Und So geht's los, wenn man dann zum Beispiel ein IPA macht. Dieser Bierstil hat keine Grenzen. Also der kann wenig Alkohol, viel Alkohol haben. Verhältnismäßig bitter, wenig bitter. Super fruchtig, super grasig. Also es kann in jede Richtung gehen. Und dann setze ich mich hin und denke mir, okay, was würde alles gut zusammenpassen? Ich versuche alles zu bündeln. Mhm. Also Bier sollte eine gewisse Balance haben. Und kein Eckpunkt sollte zu weit rausschießen, also es sollte relativ rund sein. Und dann setze ich mich hin. Am Anfang konnte ich dann noch nicht viel mit Erfahrungswerten anfangen, sondern habe einfach ausprobiert. Mittlerweile dauert es weniger lang, ein Bier in die Richtung zu treiben, die ich will. Mhm. Aber ich braue dann einfach drauf los. Und dann wird dieser Testsud verkostet. Und dann kann es sein, ist aber selten, dass es gleich super passt. Das wird zwar jetzt immer öfter der Fall sein oder ist schon immer öfter der Fall, weil man ja die Erfahrungswerte mit einbringt. Aber dann sagt man, okay, Hopfen passt nicht. Durch einen anderen ersetzen, mehr oder weniger. Hier das Maischprogramm passt nicht ganz. Es ist mir zu malzig, zu wenig malzig. Und da gibt es ganz viele Stellschrauben. Sei es nur die Temperatur bei der Vergärung, die macht schon sehr viel aus.
Dauert das nicht alles ewig lang? Also ich meine, Bier brauen, das machst du ja nicht mal eben in 15 Minuten, oder? Also du musst das Bier brauen, dann verändert das den Geschmack ja auch noch, hast du eben gesagt, wenn es eine Weile liegt. Also in was für Intervallen, in welcher Geschwindigkeit entwickelst du denn neu? neues Bier, dauert das dann auch immer mal wieder mehrere Tage, bis du dann wieder einen neuen Sud aufsetzt und sagst, ne, der alte hat nicht funktioniert? Oder
also da rechnet man eher in Monaten.
In Monaten?
Ja, also bis ein Bier von der Idee wirklich in der Flasche mit EAN-Code, allen deklarationspflichtigen Angaben und Design etikettiert im Markt drin steht, vergeht mindestens ein Jahr.
Wow.
Also das dauert wirklich. Da hängt ja sehr, sehr viel mit dran. Aber ein einzelnes Bier, also einen Durchlauf zu fahren, dauert bei obergärigem Bier, also Ales, Weißbier, Alt, Kölsch und so weiter, 2 bis 4 Wochen. Und untergärige Biere sollten mindestens 5 bis 6 Wochen lagern, dass sie ausgereift sind. Und ein Bockbier sogar bis zu 3 Monate.
Das heißt, du hast eine Idee, setzt sie um und musst dann erstmal 4 bis 6 Wochen oder noch länger warten, bis du herausfindest, ob die Idee funktioniert hat wirklich.
Genau, genau. Und das ist manchmal ziemlich hart, da muss man sich dran gewöhnen. Also es gab auch schon die Biere, die fertig verkostet waren, bevor es überhaupt komplett ausgereift war.
Hm. Wahnsinn. Da musst du aber auch ganz schön geduldig sein, oder?
Absolut. Aber man braucht ja nicht nur ein Bier und wartet dann 6 Wochen, sondern setzt jede Woche irgendwas an und dann kommt da schon wieder was zurück. Was eben hier sehr, sehr wichtig ist, ist die Dokumentation. Mhm. Dass die Verhältnismäßigkeiten gleich bleiben, dass es reproduzierbar auf anderen Anlagen ist. Das funktioniert zwar nie zu 100%, aber das ist quasi der Grundstock für gute, gleichbleibende Qualität.
Mhm. Hast du eigentlich sowas wie ein Lieblingsgeschmack oder einen Geschmack, den du kreiert hast, auf den du besonders stolz bist?
Ja, natürlich muss man unter Vorbehalt immer sagen, jedes Bier zu seinem Moment, aber zum Beispiel die Wüde Hähne ist ein leichtes Session Pale Ale mit 4,1% und ich grille leidenschaftlich gern.
Mhm.
Wenn man dann Besuch hat und es ist heiß und man schwitzt und steht am Grill und will Bier trinken und man hat sofort einen im Tee, dann ist das eher schlecht, wenn die Gäste dann verbranntes Fleisch kriegen oder wie auch immer. Und so entstand die Wüde Hähne. Die ist sehr leicht, hat wenig Alkohol, schmeckt aber total voll, weil Malzsorten drin sind, die den Körper etwas breiter wirken lassen. Es ist dennoch schlank, aber nicht wässrig. Und Hopfensorten, die sehr zitrusartig schmecken. Das Ganze ist dann so gehopft wie ein Pilz, also wirklich richtig herb, aber nicht kratzig herb, sondern so erfrischend, zitrusartig leicht. Und das passt im Sommer genial. Und die Edelbiere natürlich im Winter. So ein schwarzes, kräftiges Stout aus einem Rotweinglas, wo die Kohlensäure wie ein Wasserfall runterfällt und dann so eine cremefarbene Schaumschicht sich obendrauf bildet. Also da kriegt man fast Tränen in die Augen.
Du hast jetzt schon ganz viel über dich, deine Leidenschaft, aber auch übers Handwerk geredet. Was würdest du jetzt raten, jemanden, der sagt irgendwie, ich will auch mein eigenes Bier brauen? Schon auf jeden Fall den Handwerkweg gehen oder tatsächlich irgendwie Leidenschaft und so ein bisschen den Plan, wie man groben Bier braut, reicht aus? Was ist wichtiger, Handwerk oder Leidenschaft, was würdest du sagen?
Die Kombination, also man kann auch nicht sagen, dass für jeden das der richtige Weg ist. Also jeder sollte rausfinden, was zu ihm passt. Wenn jetzt jemand Quereinsteiger ist und sagt, ich kann keine 3 Jahre von 500 Euro Ausbildungsgehalt leben, dann ist das ja ganz normal und verständlich. Dann ist das vielleicht der falsche Weg, aber definitiv einen Braukurs dann machen, Know-how mit dazu holen, vielleicht Brauereien anschreiben und mich anschreiben und mich fragen, hey, kannst du mir ein bisschen helfen oder andere Braumeister. In dieser Branche ist es nicht so, dass man die Ellbogen raushaut, sondern es hat ja jeder das gleiche Ziel und man will sich unterstützen und gemeinsam Bier und die Wertigkeit von Bier nach vorne treiben. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite wiederum, wenn jemand einfach anfängt ohne das Know-how, der bringt vielleicht einmal ein tolles Bier hin. Beim zweiten Mal ist aber dann, ich sage jetzt, ja, ein Lactobacillus drin, der das Bier sauer macht.
Mhm.
Derjenige, der das gebraut hat, weiß aber gar nicht, woher das kommt und was das ist, verkauft das dann. Ein Neuinteressierter kauft ein Craft-Bier, ist noch gar nicht so weit, dass er differenzieren kann, sondern es gibt konventionelles Bier und Craft-Bier. Dann bezahlt er den doppelten Preis für ein Bier, das mit Lactobacillen infiziert ist und sagt, nie wieder kaufe ich ein Craft-Bier. Craft-Bier ist schlecht. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man anfängt, auch wirklich sich das gut überlegt und sich auch Gedanken macht, was das für Konsequenzen für alle anderen hat.
Hast du schon das Rezept fürs nächste Bier in der Tasche oder die nächste Idee?
Wir haben einige neue Ideen. Also in der Wui-Serie wird es 2 neue Biere geben. Die Rezepte stehen. Und es wird dann auch, wenn die eigene Brauerei steht, eine Klassik-Serie geben mit Hell- und Weißbier.
Mhm.
Da stehen auch die Rezepte. Aber wir wollen nicht alles auf einmal rausbringen, weil sonst hätten wir unser ganzes Pulver auf einmal verschossen.
Ja, wahrscheinlich habt ihr jetzt auch in nächster Zeit auch ordentlich zu tun, wenn ihr jetzt die neue Brauerei baut, ne?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also jetzt, wir haben jetzt das Grundstück gekauft. Bodengutachten, Schallschutzgutachten, Planungskosten, Prüfstatik, Statik, Brandschutz. Also es ist unfassbar, was da alles auf einen zukommt und wie man momentan eigentlich pokert. Noch keine Genehmigung da, Kredite beantragt. Wie macht man das alles, wenn irgendwo ein Glied wegfällt, dann kann es rapide ziemlich schwierig werden.
Brauchst auch gute Nerven bei, ne?
Absolut.
Wann ist soweit? Wann wird es dann, wenn alles gut läuft, vermutlich bei euch das erste Bier aus dem Zapfhahn geben?
Das erste aus dem Zapfhahn, ich denke, wir könnten dieses Jahr im August, September mit dem Aushub beginnen, haben dann 10 bis 14 Monate Bauzeit, also nächstes Jahr im zweiten bis dritten Quartal.
Gut, mache ich mir einen Knoten im Kalender.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank. Markus Hoppe war zu Gast hier in Dein Sonntag. Markus braut sein eigenes Bier und bald auch in seiner eigenen Brauerei mit Schenke hinten dran. Falls ihr mal in der Gegend seid, ne, in ungefähr anderthalb Jahren, zweien, könnte alles gut werden da.
Genau, wir freuen uns über jeden Besucher.
Viel Erfolg dafür und danke, dass du die Zeit genommen hast. Einen schönen Sonntag für dich.
Ich sag danke. Servus.
Servus.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.